herzlich willkommen bei Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Weck, und Expertin Luisa. Hallo Luisa.
Hallo Saskia, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Ah, ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei bist, Luisa. Ja, die royale Woche, die war ja überraschend ereignisreich. Es gab nicht nur eine weitere Adelshochzeit, sondern auch Neuigkeiten aus dem spanischen und dem dänischen Königshaus. Der Todestag von Jeffrey Epstein hat sich zum ersten Mal gejährt. Und natürlich möchte ich heute unbedingt mit dir über Herzogin Megans und Prinz Harrys unautorisierte Biografie Finding Freedom sprechen. Lass uns doch mal im deutschsprachigen Ausland starten. Die Prinzessin Sophia zu Sayn, Wittgenstein Sayn, heiratete ja am vergangenen Samstag ihren langjährigen Freund, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Achia Akavan Karasian. Ich hoffe, es war richtig. Ja, die Verlobung wurde ja erst im März diesen Jahres bekannt gegeben und die Feier fand natürlich aufgrund von Corona im engsten Familienkreis am Mondsee in Österreich statt. Luisa, lass uns mal über dieses Brautkleid sprechen, das Prinzessin Sophia anhatte. Das war ja schlicht und langärmlich und aus cremefarbenen Seidenleinen, stammt aus dem Hause Natascha Klein, einer deutschen Brautmodendesignerin. Und ich muss sagen, mich hat es an ein früheres, biederes Jahrhundert erinnert, besonders mit dieser Blumenkrone aus Familienbesitz und diesem langen Schleier und dem goldenen Armreif am Handgelenk. Es war ja wirklich alles sehr, sehr schlicht, ne? Wie viele Punkte bekommt denn dieses Brautkleid von dir auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich muss ja sagen, ich möchte heute ungerne Punkte verteilen, denn Hochzeitskleider zu bewerten, finde ich irgendwie etwas gemein in diesem Sinne. Denn bei der Hochzeit sollte ja die Braut im Mittelpunkt stehen und ich kann nur dazu sagen, also mein Geschmack hat das Kleid jetzt leider nicht getroffen, aber das Wichtigste ist ja, dass die Braut glücklich ist und sie sah überglücklich aus und total happy und ich glaube, deshalb sollte es auf jeden Fall eine 10 bekommen aus dieser Sicht.
Ah, das war die diplomatischste Antwort, die ich jemals zum Thema Brautkleider gehört habe.
Ja, aber was sagst du denn zu dem Kleid? Wie viele Punkte würdest du denn geben?
Also ich glaube, ich habe es jetzt schon durchscheinen lassen. Mir hat es nicht gefallen. Also ich finde, für so eine junge Frau, sie ist 34, es hätte vielleicht nicht so bieder sein müssen, ja. Also gut, in Österreich, altes Adelsgeschlecht, die haben wahrscheinlich dann nochmal andere Anforderungen an so ein Kleid, aber ich fand es sehr, sehr langweilig. Aber ich fand, es gab auch was Schönes, und zwar die Bilder von Sophia und ihrer Oma, Fürstin Marianne zu Sayn, Wittgenstein Sayn. Das ist ja eine Urenkelin von Kaiserin Maria Theresia. Und die Frau, die feiert im Dezember ihren 101. Geburtstag. Und ich finde, dafür sah die noch ganz frisch aus, oder Luisa?
Wow, ja, auf jeden Fall. Also für das Alter, da kann man nichts sagen. Wenn ich so aussehe, dann bin ich echt zufrieden.
Ja, da kann man wirklich nicht meckern. Also das war schön, dass die Oma von Prinzessin Sophia diese Hochzeit noch miterlebt hat. Wahrscheinlich hat sich das Paar auch deswegen ein bisschen rangehalten, ne? Wie gesagt, die Verlobung wurde erst im März bekannt gegeben und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später wurde schon geheiratet. Also wer weiß, welche Gründe dahinter stecken. Aber das war sicherlich einer davon. Aber Luisa, es gab ja diese Woche auch noch ein adeliges Paar, das seine Trennung verkündete. Welche Ehe ist denn nun offiziell beendet?
Ja, und zwar haben sich Elna Margret zu Bentheim und ihr Mann Erbprinz Karl Ferdinand getrennt. Und zwar berichtet das die Bunte diese Woche exklusiv. Und zwar haben die beiden nämlich auch ein Statement abgegeben. Und zwar haben sie der Bunten gesagt, unsere Ehe war während der Corona-Zeit einer starken Belastung ausgesetzt. Wir haben einvernehmlich eine Trennung auf Zeit vereinbart. Und das klingt ja auf jeden Fall schon mal so, als wäre Elna aktuell ausgezogen. Zumindest wird gemunkelt, dass sie mit ihren beiden Kindern nach Düsseldorf ziehen soll. Sie ist auch sehr erfolgreich im Teleshopping-Bereich tätig, ist auch Werbegesicht von Spielantox. Ich hoffe, ich spreche die Marke richtig aus. Mhm. Und hat auch einen Instagram-Kanal, wo sie immer sehr aktiv ist. Wobei ich da jetzt die letzten Tage gesehen habe, da hat sie recht wenig gepostet. Also das sind ja auch oft immer erst Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, wenn jemand seine Aktivität bei Instagram stark einschränkt.
Ja, wenn man im öffentlichen Leben steht, auf jeden Fall. Und das Paar, du hast es ja schon erwähnt, hat zwei Kinder, die sind auch noch relativ jung, oder?
Also der Sohn ist 11 und die Tochter ist 2.
Okay, das heißt, es ist einer von vielen Fällen, wo sich die Eltern jetzt in Corona-Zeiten getrennt haben, vielleicht auch durch diese Belastung, auch noch mit einem kleinen Kind zu Hause, ne? Beide sind berufstätig. Ich habe ja auch gelesen zum Thema Scheidungen und Corona. Es gab jetzt so eine Studie, die wurde erhoben im Zeitraum März bis Mai diesen Jahres. Und die hat gezeigt, dass die Scheidungsrate um ein Fünffaches angestiegen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Scheinbar machen diese Corona-Scheidungen auch vor dem deutschen Adel nicht halt, ja.
Ja, es ist traurig. Wir können gespannt sein, glaube ich, was die nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Ich hoffe natürlich nicht, dass es da noch mehr Trennung geben wird, aber leider habe ich da so eine Vermutung, dass es passieren könnte.
Ganz und gar nicht nach einer Trennung sieht es ja wirklich aus in Norwegen, ne? Zwischen Kronprinzessin Mette Marit, Kronprinz Haakon. Die haben ja gestern Bilder geteilt von der ganzen Familie aus dem Sommerurlaub. Und mit dabei waren ja ganz offensichtlich König Harald und Königin Sonja mit sämtlichen Enkelkindern, Prinzessin Märtha Louise, also mit allen Kindern, Mette Marit, Haakon mit Sverre Magnus und Ingrid Alexandra. Aber die tat mir auch ein bisschen leid, weil trotz Sommerferien waren die ja teilweise dick in Daunenjacken eingepackt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also scheinbar scheint es im hohen Norden etwas kühler zu sein als bei uns aktuell. Aber es waren sehr entspannte Bilder und sie wirkten alle sehr glücklich. Mir ist nur aufgefallen, dass Märthas Freund gefehlt hat. Das hat mich etwas überrascht, dass der bei solchen Familienbildern meistens nicht dabei ist. Ob das mit den ganzen Gerüchten zu tun hat, dass er nach Norwegen zieht, beziehungsweise Märtha in die USA zieht, was man da immer so gelesen hat die letzten Wochen, das wissen wir natürlich nicht, leider.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe vielleicht überlegt, ob er die Fotos gemacht haben könnte oder waren die jetzt direkt von einem Fotografen des Königshauses?
Eine Vermutung wäre es. Es kommt ja auch öfter vor, dass dann die Paten heutzutage hinter der Kamera stehen. Eine gute Idee wäre es auf jeden Fall.
Das sehen wir jetzt zum Beispiel immer bei Prinzessin Madeleine. Ja, Christopher O'Neill macht auch immer die Fotos von ihr und den Kindern. Da muss er selber nicht mit drauf. Er scheut ja auch so ein bisschen das Rampenlicht.
Ja, vielleicht haben sich die Norweger das einfach bei den Schweden abgeschaut. Wer weiß.
Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall, die norwegische Königsfamilie zeigte sich beim Wandern und an den Fjorden Norwegens. Badewetter war ganz offensichtlich nicht, obwohl die Sonne geschienen hat und der Strand auch sehr einladend aussah. Aber die scheint das Beste draus gemacht zu haben.
Ja, nun ja. Happy Family Bilder.
Ja, absolut. Ja, Luisa, und letzte Woche haben wir ja auch über Juan Carlos' Flucht aus Spanien gesprochen. Was gibt es denn diesbezüglich Neues?
Ja, er wurde jetzt tatsächlich in Abu Dhabi am Flughafen fotografiert und soll dort aktuell in einem Luxushotel sein, soll aber nur ein Zwischenstopp sein. Also es wird gemunkelt, dass er auch dort nur momentan verweilt und dann doch in die Dominikanische Republik abtauchen wird, wobei das natürlich auch nicht bestätigt ist. Und dazu muss man natürlich sagen, jetzt ist er natürlich ausgerechnet in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dessen Königshaus ja auch immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht. Zuletzt natürlich ein ganz großer Skandal, Prinzessin Haya, die ja nach London geflohen ist. Und da gab es ja auch immer wieder Bilder von ihr vorm Gericht, wo sie um die Kinder gestritten haben. Und genau, ob das jetzt so die beste Wahl war, dass er dahin geflohen ist, ist auch fraglich.
Mhm. Aber er hat scheinbar überall Freunde, ja, auf der ganzen Welt und hat viele Möglichkeiten, unterzutauchen, wenn ihm danach ist.
Ja, es sieht tatsächlich so aus, als könnte er, wo er will, hin abtauchen in ein Luxushotel, im Luxusvillen. Also wir werden sehen, wo er denn die nächste Zeit so gesichtet wird. Also ich glaube, auch in Abu Dhabi wird er nicht bleiben.
Naja, ich denke, Königin Letizia und König Felipe sind vielleicht ganz froh, wenn sie erstmal ein bisschen Abstand gewinnen können zu Juan Carlos. Die beiden waren ja mit ihren Töchtern Prinzessin Leonor und Infantin Sophia auf Mallorca oder sind es auch noch, sind ja eigentlich im Urlaub, aber trotzdem natürlich fleißig am Termine wahrnehmen. Was mir aufgefallen ist auf den Fotos von dieser Woche ist, dass Sophia bei einem offiziellen Besuch in der Stadt Petra einen Verband ums Knie getragen hat. Was ist denn da passiert?
Soweit bekannt ist, hatte sie einen kleinen Unfall und ihre Wunde musste tatsächlich auch genäht werden. Man hat sie auf den Bildern gesehen, da trug sie einen dicken Verband und musste auch von ihrer Schwester zum Teil gestützt werden. Also ich kann nur sagen, gute Besserung und das ist natürlich immer unangenehm, vor allen Dingen im Sommer, wenn man da auf Krücken laufen muss und das mit dem Schwimmen dann wahrscheinlich auch nicht so leicht ist. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich darf sie nicht mal ins Wasser. Das ist dann natürlich mies, wenn das dann genau im Sommerurlaub passiert.
Ja, absolut. Da kann sie wirklich nur froh sein, dass sie eine liebevolle große Schwester hat. Ja, Prinzessin Leonor hat sich hier wirklich hingebungsvoll um Sophia gekümmert. Bei diesem offiziellen Termin hat sie gestützt. Also das waren ganz herzerweichende Bilder.
Absolut. Und toll, dass sie überhaupt auch mitgekommen ist, weil sie hätte ja auch sagen können, mit einer Verletzung, mit Krücken, da bleibt sie lieber im Schloss, wo es wahrscheinlich klimatisiert ist, anstelle da in der Hitze irgendwo mitten in der Stadt unterwegs zu sein. Also das war auch nochmal ein Signal an das Volk, glaube ich, dass sie zusammenhalten, die Familie sich zeigt und dass da auf jeden Fall das royale Blut in ihren Genen fließt und sie selbst nicht bewusst ist.
Genau, und blaues Blut lässt Wunden hoffentlich schneller heilen. Das kann man ja auch nur Prinz Joachim von Dänemark wünschen. Der war vergangene Woche Thema in unserer Sendung. Und jetzt hat ja der Palast ein neues Foto veröffentlicht. Welchen Eindruck vermittelt dieses Foto denn deiner Meinung nach in Bezug auf Prinz Joachims Gesundheitszustand?
Ich persönlich finde, er wirkt sehr zuversichtlich. Er scheint sich gut zu erholen und das Bild macht auf jeden Fall Hoffnung, dass er keine bleibenden Schäden mitgenommen hat und dass er hoffentlich bald wieder so gesund ist wie vorher. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und hoffe auch, dass er sich schnell erholen wird.
Also ich hatte mir das ja auch mal angeguckt. Das ist ja das erste Foto nach der OP an seinem Gehirn. Es zeigt ihn mit seinem Bruder Prinz Frederik beim Frühstück auf der Terrasse von Schloss Kay. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Meine Französischstunden sind jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Joachim dünner aussieht als sonst ohnehin schon. Ja, er ist ja ein sehr großer, sehr, sehr schlanker Mann. Aber jetzt sieht er wirklich sehr hager aus und auch dieses T-Shirt wirkt ein bisschen schlabberig an ihm. Ja, lächelt aber in die Kamera. Also man kann ihm wirklich nur wünschen, dass es ihm dann jetzt in den Wochen besser geht.
Ja, da muss ich zustimmen. Also mager wirkt er auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man im Krankenhaus war, dann ist es teilweise auch etwas normal, dass man nach so einer heftigen Diagnose auch da nicht unbedingt so viel isst oder trinkt. Aber ich denke, dass er sich da auch erholen wird die nächsten Wochen. Also ich hoffe es wirklich.
Ja. Naja, das Könighaus unterrichtet uns auf jeden Fall jede Woche über seinen Gesundheitszustand und wir schauen auch nächste Woche nochmal nach Dänemark, beziehungsweise aktuell hält es sich ja in Frankreich auf. Ja, aber jetzt lass uns mal nach Amerika rübergehen. Jeffrey Epstein war ja in der Vergangenheit schon öfter mal Thema bei Royales Rauschen und jetzt hat sich am 10.8. seinen Todestag zum ersten Mal gejährt. Gibt es denn neue Entwicklungen zum Epstein-Skandal?
Ja, das Blumenmädchen von Lady Diana, Clementine Harborough, war mit Jeffrey Epstein im Kontakt und zwar kam das raus, weil sie auf Passagierlisten aus seinem Privatjet aufgetaucht ist. Da war sie zweimal unterwegs. Einmal auf einer Arbeitsreise und einmal tatsächlich auf der Privatinsel Little St. James, wo Epstein ja auch immer wieder Mädchen hinfliegen lassen hat, die dann dort ja zum Sex gezwungen wurden, soweit wir wissen.
Okay, und hat sich denn Clemmy, wie sie ja wohl liebevoll genannt wird im britischen Königshaus, mal selber dazu geäußert, zu ihrem Besuchen bei Epstein?
Ja, sie hat ein Statement dazu rausgegeben und zwar hat sie gesagt, dass sie nicht selbst missbraucht wurde und sie hat auch keinen Missbrauch gesehen. Sie hat gesagt, ich war jung und naiv und konnte mir nicht vorstellen, was ich da abspielen sollte. Sie könne sich glücklich schätzen, dass sie dem entkommen konnte.
Ja, total verständlich. Also das, was dort hinter den Fassaden vor sich ging, das kann sich, glaube ich, niemand so wirklich vorstellen, der nicht dabei war, ja. Also klingt ja wirklich nach ganz schlechtem Hollywood-Material.
Ja, unvorstellbar, was da Woche für Woche rauskommt.
Ja, richtig, genau. Und ich habe ja auch gelesen, dass Epsteins Häuser jetzt zum Teil zum Verkauf stehen. Der hatte ja viele Anwesen. Um welche Häuser geht's denn da jetzt genau?
In dem Fall geht's um seine Luxusvilla in New York und um das Haus in Miami. Also quasi, ich würde es als die Hauptstandorte seiner bösen Taten bezeichnen. Und zwar stehen die beiden Häuser zum Verkauf, da die Behörden nachweisen konnten, dass er dort Mädchen misshandelt hat. Und das Geld, das über 100 Millionen Euro wahrscheinlich werden wird, wird für die Opfer gesammelt, die er eben missbraucht hat.
Ah ja, das heißt, das kommt dann wirklich den Opfern von Epstein zugute.
So ist es aktuell geplant. Wobei ich ja sagen muss, es ist auch wiederum hier fraglich, wer in diesen Häusern wohnen will. Also ich könnte mir es nicht vorstellen, in so ein Haus einzuziehen. Ghislaine Maxwell sitzt jetzt ja auch in Untersuchungshaft und es wird gemunkelt, dass sie da auch demnächst ein paar Namen ausplaudern könnte, wer denn da noch alles so in den ganzen Sexring beteiligt war. Und da könnte es natürlich auch sein, dass wir dann da News zu Prinz Andrew bekommen.
Ja, das wäre natürlich gut, weil der hat sich ja meines Erachtens nach wie vor nicht geäußert zu den Missbrauchsvorwürfen.
Nein, und ich finde es auch ehrlich gesagt total überraschend, denn dass er da, also ich habe den Eindruck, er kooperiert überhaupt nicht und das finde ich echt auch eine Schande fürs Königshaus. Also absolut. Ich verstehe da überhaupt nicht, warum da sich keiner für einsetzt, dass er da eben mal kooperiert und wirklich sagt, was Sache ist.
Ja, da hast du recht. Da kann man nur hoffen, dass er endlich mal den Mund aufmacht und sagt, was da hinter verschlossenen Türen vor sich ging. Aber weil du gerade das Stichwort Schande fürs Königshaus angesprochen hast, oh je, das ist jetzt eine sehr, sehr bösartige Überleitung, aber lass uns doch mal zur Herzogin Meghan und Prinz Harry übergehen, die sind ja auch aktuell in den USA, passt also vielleicht thematisch doch irgendwie rein. Und zwar sind die schon wieder umgezogen. Und zwar schon im Juli. Die wohnen jetzt in Montecito in Santa Barbara County. Das ist auch in Kalifornien, so 2 Stunden nördlich von Los Angeles. Und hoffen dort jetzt auch ein bisschen mehr Privatsphäre, weil die Stadt hat nur 9000 Einwohner, ist so gut wie paparazzi-frei. Und Luisa, ja, was soll ich sagen, die leben jetzt in einer etwas kleineren Villa mit nur noch 9 Schlafzimmern. Nochmal zur Erinnerung, vorher waren es ja doppelt so viele. 16 Badezimmern, einem Pool, einem Tennisplatz, Gästehaus, Teehaus, Heimkino, Fitnessstudio, Wellnessbereich, also allem, was man sich so wünschen kann. Ich habe so ein paar Hard Facts für dich. Soll ich dir ein bisschen was erzählen zu diesem Haus, in das sie jetzt gekommen sind? Ja.
Okay. Ich bin gespannt, denn da muss ich sagen, bin ich nicht up to date. Ich freue mich.
Das macht gar nichts. Ich habe mal ein bisschen die amerikanische Boulevardpresse studiert. Dort wurden Gott sei Dank auch ein paar Bilder veröffentlicht von dem neuen Anwesen, das sie jetzt gekauft haben sollen. Also, da stand drin, dass das Haupthaus 2003 im mediterranen Stil erbaut wurde, also in vielen Beige- und Weißtönen. Und es soll knapp 12 Millionen Euro gekostet haben. Und die befinden sich dort in direkter Nachbarschaft von Stars wie Orlando Bloom und Katy Perry, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Ariana Grande, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Jessica Simpson und Brad Pitt. Ist das nicht schön?
Ja, da werden sie im Gartenzaun immer jemanden haben, mit dem sie quatschen können. Wobei Gartenzaun, ich glaube, das sind dann eher meterhohe Hecken, leider.
Das ist richtig, das sind wirklich meterhohe Hecken, wunderschöne Zitrusbäume. Also sieht ganz malerisch aus, wirklich wie in Italien. Aber dadurch, dass das so teuer ist und die ja auch noch ordentlich für Frogmore Cottage abstottern müssen, mussten sie scheinbar eine Hypothek in Höhe von 3 Millionen Euro aufnehmen. Also haben sie jetzt noch mehr Schulden gemacht, um ihr Traumhaus beziehen zu dürfen. Und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, weil wie gesagt, Frogmore Cottage, ne, das haben sie ja dann damals, als Meghan und Harry geheiratet haben, renovieren lassen für viele Millionen Euro, wollen dieses Geld natürlich den Steuerzahlern zurückzahlen und stottern jeden Monat 20.000 Euro ab. Und da fragt man sich ja doch, ob sie sich da finanziell nicht vielleicht übernommen haben, oder? Weil so richtig viele Jobs haben sie noch nicht an Land gezogen.
Nee, ich glaube, Corona hat es ihnen wirklich sehr, sehr schwierig gemacht, in den USA Fuß zu fassen und da Jobs zu bekommen. Ich kann ihnen auch nur wünschen, dass sie da, wenn das hoffentlich besser wird mit Corona, mehr Jobs haben und da wieder ordentlich Geld in die Kasse kommt.
Genau. Bis dahin muss wahrscheinlich Prinz Charles aushelfen, oder was denkst du?
Ja, ich würde jetzt auch mal vermuten, dass Charles da zahlen muss und das ist ja nicht wenig Geld.
Richtig, genau. Aber er nimmt es wahrscheinlich aus der Trinkgeldkasse. Naja, aber zum Thema Harry und Meghan nochmal. Das Thema diese Woche, zu dem sich ja die Schlagzeilen der Boulevardpresse überschlugen, war ganz sicher das Erscheinen der unautorisierten Biografie von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Am 11. August erschien endlich der viel diskutierte Bestseller Finding Freedom, wenn auch nicht auf Deutsch. Geschrieben wurde das Enthüllungsbuch von Omid Scobie, der Royal-Korrespondent der US-Zeitschrift Harper's Bazaar ist, und Carolyn Durant. Sie ist auch eine US-Amerikanerin, die unter anderem für Oprah Winfrey arbeitet. Und was interessant ist an diesem Buch ist, dass ein Sprecher der Sussexes dementiert hat, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Harry und Meghan mit den Verfassern von Finding Freedom gegeben hat. Die Autoren wollten jedoch über Monate hinweg mit Leuten aus dem Inner Circle des Herzogspaars gesprochen haben. Was ich halt komisch finde, ist, dass das sonst so klagefreudige Paar die Autoren für dieses Buch nicht verklagt hat, Luisa. Das spricht doch eigentlich schon Bände. Denkst du, dass Harry und Meghan vielleicht doch ihre Finger im Spiel hatten?
Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie ihre Finger im Spiel hatten und da eng beteiligt waren. Ob sie tatsächlich mit den Autoren selbst gesprochen haben, das würde ich jetzt nicht mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit besiegeln. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach ihre engsten Freunde mit sehr intimen Informationen versorgt haben und die das Ganze dann weitergereicht haben. Aber mitgewirkt haben sie an dem Buch ganz sicher. Mhm. Jetzt, wo das Buch ja raus ist, sind, glaube ich, alle gespannt, was denn in Finding Freedom drinsteht. Saskia, kannst du es denn verraten, was da so alles enthüllt wurde diese Woche?
Ja, also so richtig viel Neues steht bis jetzt nicht drin. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch, ja, sind nach wie vor, dass Harry manche Freunde entsorgt hat, nachdem er Meghan kennengelernt hat, dass es zu diesem Brüderstreit kam. Aber ich kann da auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da geht es zum Beispiel um einen von Harrys ältesten Freunden, Tom, genannt Skippy Inskip, den Harry noch vom Eton College her kennt. Der stellte wohl Meghans Absichten in Bezug auf Harry kurz nach dem Kennenlernen des Paares in Frage und wurde daraufhin, wie gesagt, von Harry entsorgt und durfte auch nicht zur Hochzeitsfeier ins Frogmore Cottage kommen, obwohl die sich halt schon so lange kennen. Und ja, es steht halt drin, dass Tom Harry geraten hat, erstmal eine Weile mit Meghan zusammenzuleben, bevor Harry seine Heiratsabsichten umsetzt. Und diese Warnung habe Harry angeblich sehr enttäuscht. Und so ähnlich war es ja auch mit William. Der hat Harry auch geraten, Meghan in Ruhe kennenzulernen, bevor er sie heiratet. Und das soll angeblich der Grund für diesen berühmt-berüchtigten Brüderstreit sein. Ja, und sogar zwischen Harry und seiner Cousine, Prinzessin Eugenie, mit der er sich von klein auf sehr gut verstanden hat, soll es gekracht haben. Angeblich hat nämlich Meghan ihre Schwangerschaft ausgerechnet auf Eugenies Hochzeit im Oktober 2018 verkündet, worüber Eugenie natürlich sehr aufgebracht gewesen ist, weil Meghan ihr damit ja so ein bisschen die Show an ihrem großen Tag gestohlen hat.
Also, ja, das geht natürlich gar nicht. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, da wären wir alle schon sehr wütend.
Ja, natürlich. Also da hätte es wahrscheinlich einen besseren Moment gegeben, ja. Hätte man vielleicht mal noch ein, zwei Tage mit warten können. Aber gut, ist halt so gelaufen. Ja, außerdem steht in Finding Freedom, dass sich die beiden Royals vom Hof übergangen und zurückgesetzt fühlten. Aber das ist ja für uns keine neue Info. Diese Information sickerte ja schon vorher an die Öffentlichkeit. Dann haben sich Harry und Meghan in dem Buch beschwert, dass die wirklich wichtigen Termine Prinz Charles und Prinz William sowie deren Frauen gegeben worden seien, während Harry und Meghan immer nur den Rücksitz inne hatten, heißt es dann in einer Passage. Die fühlten sich also als Opfer einer Intrige des britischen Königshauses und Harry hat sich vom Hof auch nicht unterstützt gefühlt. Seiner Wahrnehmung nach hatte der Hof Sorge, dass seine schöne, glamouröse Frau den anderen Mitgliedern so ein bisschen die Show stehlen könnte. Ja, wie siehst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass Harry solche Gedanken hatte?
Puh, also ich würde sagen, ja, könnte schon gut sein, dass er solche Gedanken hat. Denn ich meine, man muss einfach ehrlich sein, Meghan sieht für ihr Alter wirklich top aus. Ich würde die niemals auf 39 Jahre schätzen, also auf keinen Fall. Und die hat ja auch eine wahnsinnig tolle Figur, ist total stylisch, trägt immer die schönsten Kleider und tollsten Designer. Und da ist schon klar, dass man dann vielleicht auch solche Gedanken hat, könnte sie vielleicht mit dem neuen Schwung, mit der, ja, ich nenne es jetzt mal Modernität, vielleicht auch den etwas, vor allen Dingen im britischen Königshaus, veralteten Royals, die an den Traditionen festhalten, vielleicht auch die Show stehlen.
Ja, sie bringt da wirklich frischen Wind ins Königshaus oder hat frischen Wind reingebracht und hat natürlich auch ein unglaubliches Charisma, finde ich, ja. Also sie strahlt so eine innere Ruhe aus, so eine Ausgeglichenheit und lässt sich da halt auch von dieser Hofetikette nicht verbiegen und damit konnten sich wahrscheinlich nicht alle am Hof anfreunden.
Und was man an der Stelle auch noch erwähnen muss, das ist jetzt vielleicht auch etwas gemein, aber Meghan hat ja auch Kate was voraus, nämlich das Freisprechen und das Reden halten, ist mir immer wieder aufgefallen, das kann sie so wahnsinnig gut. Da könnte sie Kate auch Nachhilfe geben. Das wäre ja auch so eine ganz nette Geste gewesen, aber da soll es ja auch Probleme gegeben haben. Meghan soll sich Unterstützung von Kate gewünscht haben. Da hätte Kate allerdings auch Hilfe von Meghan bekommen können, was Reden halten betrifft. Also schwierig, glaube ich.
Ja, Kate kommt in dem Buch übrigens auch wirklich nicht allzu gut weg. Also Kate habe nicht viel Interesse an Meghan gezeigt und hatte wohl das Gefühl, nicht viel mit ihr gemeinsam gehabt zu haben. So sei Kate im Vergleich zu Meghan zum Beispiel niemals besonders karriereorientiert gewesen. Ja, Meghan war ja immer sehr ehrgeizig, was ihre Karriere betraf. Und beim letzten gemeinsamen Auftritt während eines Gottesdienstes hat man das ja auch gemerkt, ne? Kate hat Meghan da ein bisschen ignoriert, Meghan hat immer wieder so den Blick gesucht, hat gelächelt, aber Kate und William haben sich da nicht besonders um Harry und Meghan gekümmert. Ja, was steht noch drin in Finding Freedom? Die Ehe mit Meghan sei für Harry eine Art Notausgang gewesen, heißt es, um halt endlich aus seiner ungeliebten Rolle als Royal rauszukommen. Und laut Finding Freedom wollte auch gar nicht Meghan den Mexit, sondern Harry. Also Harry wollte raus aus Großbritannien, der wollte raus aus dem Königshaus, der wollte neu starten, der wollte nach Amerika, der findet Kalifornien total super und es soll seine Idee gewesen sein.
Okay, den Eindruck hätte ich jetzt persönlich gar nicht gehabt, dass Harry so ein Amerika-Fan ist. Aber gut, wir werden sehen, was die nächsten Monate passiert. Vielleicht wird er total aufblühen. Also momentan habe ich noch nicht das Gefühl, aber ich bin gespannt. Mm.
Ja, doch. Ich weiß auch noch, bei einer Veranstaltung haben Harry und Meghan Sportler begrüßt. Und dann hat Harry auch diesen Sportler, ich weiß jetzt nicht mehr, was gewesen ist, ob es ein Basketballer war, hat dann jedenfalls gefragt, ja, wo kommst du her? Und dann meinte dieser Sportler zu Harry, ja, aus Kalifornien. Und Harry antwortete, oh, best place ever, ja, also er liebt Kalifornien. Und ich denke, dass er natürlich auch Mitspracherecht hat, wenn es um die Auswahl eines Wohnortes geht. Und da das jetzt schon das zweite Haus in Kalifornien ist, scheint es ihm dort doch ganz gut zu gefallen, oder?
Ja, scheint auf jeden Fall mal so.
Mhm. Ja, dann habe ich noch so ein paar Soft Facts aus dem Enthüllungsbuch. Räusper, räusper. Also die Corgis der Queen hätten sich sofort in Meghan verliebt. Ja, sehr logisch. Meghan ist ja auch ein ganz großer Hundefan. Dann hat sich Meghan auch noch mal zu dieser schweren Zeit geäußert, als sich die britische Presse so auf sie einschoss. Da meinte sie, habe ihr Glaube ihr ganz, ganz viel Hilfe geleistet. Ja, also ihr Glaube an Gott. Dann ging es um Archies erstes Kindermädchen. Das wurde direkt in der zweiten Nacht gefeuert, weil sie angeblich unprofessionell und verantwortungslos war. Wird allerdings leider nicht weiter ausgeführt, was dieses Kindermädchen falsch gemacht hat, dass sie dann wirklich mitten in der Nacht auf die Straße gesetzt wurde. Das hätte mich ja mal sehr interessiert.
Mich auch.
Dann geht es auch darum, dass sich das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater und auch seinem Bruder wieder gebessert hat. Also er soll sowohl mit Prinz Charles als auch mit Prinz William jetzt wieder einen sehr, sehr guten Kontakt pflegen, was mich persönlich sehr gefreut hat zu lesen. Es ging um die Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthew im Mai 2017. Da haben wir uns doch damals alle gefragt, warum Harry und Meghan nicht anwesend sind bei dieser wunderschönen Feier. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch. Ich hatte auch gehofft, dass man die beiden da zusammen sieht, aber war dann auch ein bisschen enttäuscht, dass sie dann da nicht aufgetreten sind.
Genau, mir ging es nämlich auch so und ich glaube ganz, ganz vielen anderen auch. Und es war wohl so, dass Pippa Middleton und James Matthew die beiden eingeladen haben. Aber die haben von Anfang an befürchtet, dass das Paar zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte und die Hochzeit somit überschatten könnte. Meghan und Harry haben wohl auch zugesagt, aber machten kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher, um keinen Medienzirkus zu schaffen. Es ging da wohl angeblich laut britischer Presse damals auch so ein bisschen um diesen Po-Vergleich. Du weißt das sicherlich auch noch, wie umwerfend damals Pippa Middleton bei Williams und Kates Hochzeit ausgesehen hat, ja, vor allem ihre Rückseite. Und nun ist ja Meghan ähnlich attraktiv wie Pippa, ja, hat natürlich auch eine sehr schöne Rückseite und es wurde dann so ein bisschen befürchtet, laut Finding Freedom, dass es dann einen großen Po-Vergleich geben würde bei dieser Hochzeit von Pippa und James. Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen überzogen ist, aber das soll wohl einer dieser Gründe dafür gewesen sein, warum Harry und Meghan nicht zur Hochzeit gekommen sind. Ja, eine kam sehr gut weg in dem Buch und das war die Queen, ja. Die hält nämlich Harry die Tür für eine mögliche Rückkehr weiterhin offen und wird von Harry und Meghan natürlich nur indirekt über die Autoren von Finding Freedom als weitsichtig und verständnisvoll beschrieben. Also mit der haben sie sich jetzt definitiv nicht verscherzt durch die Veröffentlichung des Buchs.
Ja, ich glaube, das wäre natürlich auch ein Riesenskandal, wenn sie in dem Buch irgendwie die Queen schlecht gemacht hätten oder da irgendwelche komischen Enthüllungen oder gar böses Blut geflossen wäre und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Hm. Ich glaube, mit der Queen, da will man sich jetzt nicht unbedingt anlegen.
Nein, aber auf keinen Fall.
Das ist eben die gute Oma von Harry. Ich glaube, da kann nichts ein Keil zwischen die beiden treiben.
Ja, das bleibt den beiden wirklich nur zu hoffen und wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Harry und Meghan jetzt ein paar Jahre in Amerika bleiben, aber ob das Harrys Ding für immer sein wird, das werden wir auf jeden Fall beobachten.
Genau, und momentan sieht man ja und hört von den beiden nicht so viel, außer Finding Freedom. Okay, das ist vielleicht auch genug, mhm. Aber was mir noch aufgefallen ist, die beiden sind ja bei Instagram momentan sehr inaktiv. Nachdem sie da ihr Konto Sussex Royal ja quasi geschlossen haben, hat man nichts mehr von den beiden gehört. Da bin ich sehr überrascht. Ich hatte schon erwartet, dass wir dafür einen neuen Account bekommen diesen Sommer oder vielleicht einen Relaunch des alten Accounts, jetzt auch mit Finding Freedom, mit Megans Geburtstag. Mhm. Aber da kam gar nichts. Was glaubst du da? Werden sie nochmal bei Instagram auftauchen oder haben sie Instagram für immer den Rücken gekehrt?
Ich glaube, dieser extrem erfolgreiche Account Sussex Royal wurde stillgelegt, weil die Queen auch nicht wollte, dass die unter, ja, dem Namen Royal weiter Aufgaben ausführen, aber dann halt gegen Bezahlung und das ja auch, obwohl sie keine Senior Royals mehr sind. Das heißt, sie mussten sich wirklich dann einen anderen Namen überlegen. Haben ja wohl auch eine Idee, was eine neue Marke angeht, wollten die ja auch anmelden. Da gab es in den USA dann aber irgendwie auch Probleme. Dann kam noch Corona dazu, die Ämter hatten zu, es haben Unterschriften gefehlt und Gelder. Und das zieht sich wirklich extrem in die Länge. Ich kann mir schon vorstellen, dass sobald sich die Lage in den USA ein bisschen entspannt hat, was Corona angeht, diese neue Marke gelauncht wird, dass Harry und Meghan unter diesen Markennamen dann auch öffentliche Auftritte wahrnehmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Meghan dann vielleicht auch wieder als Schauspielerin arbeitet.
Ja, ich glaube, da würde sie auch total aufgehen, weil das war, glaube ich, so ihr Traumberuf. Sie hat sich dort total wohl gefühlt. Und ich glaube, mich würde es auch sogar etwas freuen, auch wenn ich ja zugeben muss, ich bin nicht der größte Harry und Meghan-Fan, wenn man sie dann mal wieder richtig glücklich sehen würde. Also ich glaube, die Zukunft wird für die beiden noch sehr, sehr viel bringen und da wird noch sehr viel passieren, was uns auch überraschend wird, womit wir überhaupt nicht gerechnet hätten, aber was dem Paar einfach gefällt und was ihnen gut tut.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt aktuell, dadurch, dass sie eh nicht groß arbeiten können durch Corona, den Fokus vielleicht ein bisschen mehr aufs Privatleben lenken. Jetzt haben sie halt schon dieses Traumhaus gekauft im Juli, sind ja schon eingezogen. Mama Doria war auch schon zu Besuch. Ich kann mir vorstellen, die wollen vielleicht auch erstmal noch ein zweites Kind. Weil wir wissen ja nun auch alle, Meghan wurde jetzt Anfang des Monats 39 Jahre alt. So viel Zeit für die Kinderplanung bleibt den beiden nicht mehr. Archie wird dann nächstes Jahr ja auch schon 2 und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um nochmal Nachwuchs zu bekommen.
Archie würde sich sicherlich freuen, wenn er noch einen neuen Spielgefährte hätte, mit dem er die Villa unsicher machen kann. Denn dort ist ja nun genug Platz zum Rumtoben und Spielen und Erkunden.
Ja, absolut. Und ich habe auch auf diesen Bildern von dem Haus und dem Anwesen gesehen, dass es da eine Rutsche gibt und ein Klettergerüst und so. Also das Haus eignet sich für viele, viele Kinder und Corona-Babys werden in den letzten Monaten und in den kommenden Wochen sicherlich noch viele entstehen. Warum nicht? Auch in dem britischen Königshaus, ja. Ich schwenke da auch so ein bisschen zu Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und freue mich auf die News.
Ja, ich auch. Vielleicht gibt's ja sogar 2 royale Babys auf einmal.
Oder 3, wer weiß das schon.
Ja.
Kate wird ja auch immer ein 4. Baby angedichtet. Ja, also so oft wie die schwanger gewesen sein soll, laut Boulevardmedien, müsste die jetzt wahrscheinlich schon 200-300 Kinder bekommen haben. Aber mal schauen, vielleicht liegt sie noch nach. Ja, Luisa, es war diese Woche wieder sehr Meghan und Harry-lastig. Aber wenn halt Finding Freedom diese Woche rausgekommen ist, dann muss man da ja auch mal drüber sprechen, oder?
Ja, das heißt, das ist ein Thema der Woche, das muss besprochen werden.
Ja, absolut. Mal gucken, was die Royals in den nächsten Tagen so treiben. Wir werden auf jeden Fall nächsten Freitag wieder berichten und wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis dahin ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
Bis nächste Woche.